Geheimnis.
Staffel 1, Episode 16. In der Episode heute geht es um Flo. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Hallo und herzlich willkommen bei Evo Mentis. Ich bin gerade gut drauf. Ich habe gerade 2 Episoden nochmal aufgenommen heute, weil die Aufnahme mal kaputt war. Ihr erinnert euch vielleicht an die Folgen 9 und 10, Konformität und Panik. Ja, ich habe dazwischen, es waren jetzt einige andere Episoden, die hatte ich dann schon längst aufgenommen, da waren die Aufnahmen nicht kaputt. Ich hoffe zumindest, dass ich nichts dergleichen nochmal neu aufnehme. Insofern ist diese Reihenfolge, wie ich Dinge aufnehme, produziere, vorbereite und dann als Episoden einstelle, nicht immer identisch. Die Thematik heute geht um Flow. Nach dem Motto, ich bin gerade gut drauf und mache gleich noch ein paar Sachen, ist eigentlich auch recht stimmig. Und ich möchte hier mal einsteigen mit einer kleinen Episode. Ich habe früher in meiner Jugend, also ein Schwank aus meiner Jugend sozusagen, ich habe eine Zeit lang Rätsel- und Erlebnisrallyes gemacht. Ich habe das meistens mit einem Freund zusammen gemacht und damit wir auch so ein bisschen Sachen diskutieren können. Also was macht man wie, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist eine gute Idee, was ist eine blöde Idee. Da ist es oft wichtig, irgendwie trotz aller Kreativität und Ideenreichtum manchmal wieder so die Füße auf den Boden zu kriegen. Für uns eine der größten Herausforderungen war schon damals, und so haben wir das auch damals benannt, den schmalen Grat zwischen Über- und Unterforderungen zu finden. Das heißt, bei einer Aufgabe, die einfach sterbenslangweilig war, da hat der Reiz gefehlt. Das Ganze nannte sich Improviser, also die Idee war, durch Improvisieren die Aufgaben lösen zu müssen. Improvisieren bedeutet, ich bin nicht auf dieses Aufgabenschema vorbereitet. Also anders als in der Schule, wo ich einen bestimmten Aufgabentypus lerne, diesen Aufgabentypus auswendig geradezu lerne, also dieses Schema immer wieder durchrechne, dass ich es halt reproduzieren kann und dann nur ganz wenige Transfergeschichten irgendwie noch habe, wo ich zeigen kann, wie ich es verstanden habe, verketten kann und anwenden kann, diese Sachen, ist vor allem das Reproduzieren ja das Entscheidende in der Schule. Und da lerne ich bestimmte Aufgabentypen und mit diesen Aufgabentypen lerne ich umgehen und so weiter. Es kommt in einer Klausur, in einer Schulaufgabe etwas völlig Neues dran. Irgendwie würde jeder sagen, oh, das hatten wir gar nicht, das können wir gar nicht und so weiter. Aber das sind ja eigentlich die spannenden Sachen. Zugegeben im Kontext mit Noten, die dann auch über dein weiteres Leben entscheiden. Und da ist halt viel Glück und viel Thematik auch dabei, wo man sagen kann, das ist schwer im Unterricht, das alles dann immer so zu vermitteln, dass es wirklich fair ist, dass diese Notengebung immer passt und wenn da so viel dranhängt und so weiter. Aber das ist halt das Hauptproblem von Schule, dass es halt immer irgendwie aussortieren, ausfiltern will, so durch Noten. Wer ist gut, wer ist schlecht, wer darf überhaupt weitermachen, wer muss auf jede Schule gehen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht schon mal das Grundübel per se eigentlich, was schiefläuft und was viel guter und sinnvoller Bildung und Pädagogik komplett im Wege steht. Wir waren ja daran nicht gebunden. Also das heißt natürlich, gab es dann sowas wie Sieger, das wollten die Leute auch. Die wollten wissen, wer hat denn jetzt gewonnen. Also der reine Spielspaß war zwar eigentlich schon das, wieso sie mitgemacht haben, aber dieses Konkurrenzdenken war schon immer ganz stark angelegt. Und dazu muss ich vielleicht auch mal sogar eine eigene Episode machen, weil das war sehr spannend. Aber trotzdem war eigentlich die Herausforderung, sich mit neuen Situationen zu arrangieren und in neue Sachen spontan hineindenken zu können, der entscheidende Witz für uns auch beim Vorbereiten. Das heißt, wir haben uns selber auch immer wieder dadurch herausgefordert, dass wir uns neue kreative Aufgabenarten und Anforderungen und Szenarien ausgedacht haben. Aber wir wollten halt immer irgendwie ein neues Konzept durchziehen, sodass man immer gezwungen war, spontan kreativ zu sein, also zu improvisieren. Und dabei war es halt auch immer wichtig, zu überlegen, was ist denn eine spannende Herausforderung? Also was sind jetzt Aufgaben, die sind eben nicht 0815? Die sind nicht langweilig, wo man sagen kann, ja, keine Ahnung, einfache Rechenaufgaben, eine Knobelaufgabe, die haben wir schon 10-mal irgendwo gesehen, irgendwelche Scherzaufgaben, irgendwelche anderen Sachen. Irgendwie dieses ja, keine Ahnung, in München wäre das halt sowas Triviales wie finde die Mariensäule und mache ein Foto davon. Und ja, so Trivialfakten abzufragen. Dann war das damals halt sowieso zwar noch schwieriger, weil das war eine Zeit, da gab es eben nicht Wikipedia, da gab es nicht ChatGPT, dem man einfach sowas fragen konnte. Da konnte man nicht mal im Internet nachgucken, hatte keinen Mobilfunk. Man musste sein Wissen quasi aus Büchern holen. Und am Wochenende konnte man natürlich auch in keine Bibliothek oder Bücherei, wo man was nachgeschaut hätte. Da musste der Brockhaus daheim dann vielleicht befragt werden. Und nachdem man aber unterwegs war, musste man dann aus einer Telefonzelle jemanden daheim anrufen, der im Brockhaus nachgeschlagen hat. Ganz andere Herausforderungen, ja. Dadurch konnte man aber auch ein bisschen andere Aufgabentypen konstruieren. Dennoch ging es uns halt nicht so sehr um so Trivialfakten, auch wenn das natürlich auf andere Weise spannend gestaltet sein konnte, sondern es ging oft um so ein bisschen um die Ecke denken, ja, unkonventionelle neue Ideen, oft auch mit schwer vorhersagbaren Lösungskonzepten, wo wir nicht, also manchmal auch so Grenzfälle hatten, wo die Leute mit Lösungen kamen, die potenziell halt gefährlich oder problematisch waren. Das war dann auch mal schwierig, das irgendwo einzufangen. Aber wir wollten es halt auch interessant gestalten. Wir wollten die Leute schon auch locken, quasi unkonventionelle Lösungen zu bringen. Das war eigentlich das Ziel. Wir wollten sie herausfordern. Und da ist es natürlich wichtig, dass du das Gefühl hast, ja, ich kann es auch lösen. Also ich beherrsche das auch. Ich habe eine gewisse Kontrolle darüber, aber auch keine komplette Kontrolle darüber. Also ich bewege mich so im Grenzbereich dessen. Und das ist eben genau dieser schmale Grat zwischen Über- und Unterforderung. Und da komme ich jetzt auf das heutige Thema, nämlich den Flow. Und das Schöne ist irgendwie, da gibt's einen Menschen, der heißt Mihaly.
Ich melde mich hier mal aus dem Off. Also eigentlich spricht man ihn genauso, wie man ihn schreibt. Mihaly Csikszentmihalyi.
Das ist eine blöde Idee gewesen, dass ich es überhaupt versucht habe. Der ist insofern quasi der Erfinder dieses Flow-Konzeptes, als dass er das wirklich als eine komplette Theorie mal formuliert hat und auch wirklich beforscht hat. Also der wirklich auf der Welt in verschiedensten Bevölkerungsgruppen, also von den Ziegenhirten irgendwo bis irgendwie zu den Managern und anderen Bereichen, mal versucht hat, das wirklich zu untersuchen und zu schauen, was sind wirklich die Sachen, die die Leute glücklich machen, wo funktionieren sie am besten. Und insofern ist Flow ganz stark mit dem Konzept Glück verknüpft. Das heißt, wenn du dich in dem Flow bewegst, bewegst du dich genau auf dem schmalen Grat zwischen Überforderung und Unterforderung und empfindest das als einen sehr glücklichen Moment. Woher kommt das? Du erreichst quasi immer einen Fortschritt. Das heißt, es ist etwas, was dich fordert. Du hast es noch nicht erreicht, aber du kannst es erreichen. Also ich hatte ja mal auch in dieser Episode über Glück geschrieben, erklärt, dass so dieses Glück immer so diese Karotte ist, die vor der Nase hängt quasi und wo wir immer denken, dass wir da hinkommen und das ist das, was uns motiviert, das war in der Folge zur Motivation und wenn wir dann Sachen erreichen quasi, von denen wir nicht erwartet haben oder antizipiert haben, dass wir sie quasi schon haben oder erreicht haben, dann empfinden wir dieses mehr als Glück und dieses mehr an Glück, dieses Mehr, was wir bekommen, das haben wir quasi in dem Moment immer, wenn wir uns in diesem Grenzbereich zwischen Über- und Unterforderung bewegen. Das heißt, es ist etwas, das fordert mich. Also ich bin wo ich noch nicht da bin. Es ist nichts, was ich vollständig beherrsche, nichts, was ich komplett erreicht habe schon, sondern es steht außerhalb dessen, was ich erreicht habe, aber es ist in Reichweite. Das heißt, ich kann da hinkommen. Ich bin mit meinen Fähigkeiten in der Lage, dazu hinzukommen. Und was wir da eigentlich wahrnehmen, ist ein stetiger Fortschritt. Also ich habe eine Aufgabe, die mich stetig fordert, also insofern auch reizt, also motiviert, die stetig attraktiv ist für mich, weil sie ein Mehr bedeutet. Und ich kann dieses Mehr auch ständig erreichen. Ich erreiche einen Fortschritt bei der Lösung der Aufgabe quasi. Allein das kann mich quasi schon glücklich machen, gerade wenn es halt sehr konstant passiert, dann bin immer wieder beim Punkt und ach, jetzt muss ich was Neues rauskriegen und das ist wieder schwierig und so und ich schaff's das nicht, aber ach, jetzt komme ich wieder weiter. Und jetzt komme ich wieder weiter und ach, und nee, und da weiß ich jetzt gar nicht, aber ah, jetzt bin ich wieder weitergekommen. Das ist das Ideale eigentlich. Und das ist was, da kann ich jederzeit halt irgendwie rausfallen. Also entweder falle ich halt raus quasi in die eine Seite, wo ich sage, jetzt wird's langweilig. Also jetzt habe ich das erreicht, jetzt habe ich das erreicht und das ist ja auch trivial und das ist ja einfach und das ist einfach, wo ist die Herausforderung? Weil in dem Moment empfinde ich es nicht mehr als Mehrwert quasi, den ich erreichen kann, wenn es zu trivial wird. Dann bin ich unterfordert. Dann langweilt's mich. Dann ist keine Motivation da. Auf der anderen Seite kann ich aber auch überfordert sein, dann bin ich nicht mehr in der Lage, es in ausreichender Zeit quasi zu erreichen. Dann komme ich in einen neuen Bereich rein und sag, jetzt ist das zu lösen, aber wie mache ich das? Ich weiß gar nicht. Und dann erwarte ich aber quasi, dann bräuchte ich eigentlich quasi ein Erfolgserlebnis. Und das bleibt aber aus. Ich komme da nicht weiter, ich bin überfordert. Und dann erlebe ich sowas wie einen Kontrollverlust auch. Also ich bin nicht mehr selbstwirksam genug. Und dann komme ich da nicht weiter und merke auch irgendwann, okay, es bringt nichts. Ich habe jetzt sehr viel Energie aufgewendet quasi und dieses Verhältnis zwischen Energie und Belohnung ist nicht mehr da, nicht mehr gegeben und dann falle ich da raus und bin überfordert an der Stelle. Und gerade diese Beziehung zu Kontrolle ist auch nochmal ganz entscheidend. Also es ist nicht nur zwischen Über- und Unterforderung eigentlich dieser schmale Grat, den ich beschreite, sondern auch zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Das heißt, es ist kein Bereich, den ich komplett kontrolliere, weil dann wäre es langweilig. Also irgendwas, was ich gottgleich beherrsche und wo ich alles tun kann, was ich will, das verliert nach kürzester Zeit quasi seinen Reiz, weil es nichts Inspiratives mehr hat quasi. Also ich, da kann mich nichts überraschen an irgendeiner Stelle. Ich kann nichts Neues erreichen. Ich habe ja schon alles erreicht. Das ist wie der Superstar, der Popstar oder sowas, also wie ein Falco oder sowas, der die größten Preise gewonnen hat und dadurch total frustriert ist, weil in dem Moment auffällt, dass er sagt, ja, ich kann nicht mehr erreichen. Es ist quasi, ab jetzt geht's nur noch bergab. Das Leben ist sinnlos geworden quasi. Also der quasi im Moment des Erfolges, des größten Erfolges, den er halt zu früh und zu leicht für sich scheinbar erreicht hat, schon die Depression anlegt quasi, also sagen kann, es wird jetzt nur noch schlimmer quasi. Ich habe keine Steigerungsmöglichkeiten mehr. Also das wäre diese absolute Kontrolle über was zu haben, wäre ja das Exorbitante davon, dieses Gottgleiche. Zumindest isoliert in einer bestimmten Situation. Ich habe die absolute Kontrolle über eine Situation, die ist langweilig. Reizt mich nicht, weiß ich nicht, will ich nicht. Ist ähnlich wie die Unterforderung eigentlich. Habe ich aber den Kontrollverlust, also den kompletten Kontrollverlust. Das ist halt auf der einen Seite eine Überforderung, aber auf der anderen Seite kann auch Angst und Panik halt dadurch richtig ausgelöst werden. Also wenn es halt nicht nur was ist, wo ich sagen kann, ich komme nicht weiter, sondern es ist was auch was, da passiert jetzt was, oh, das ist krass und ich kann es nicht kontrollieren, ich habe es nicht mehr in der Hand, dann kann mich das auch in Angst und Panik versetzen. Also zum Beispiel, ich lerne jetzt irgendwie das Kitesurfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Drachen im Prinzip über sich, so eine Art Lenkdrachen, aber man ist an dem mal festgemacht, kann ihn auch steuern und hat unter sich jetzt im Prinzip ein Wakeboard. Also so ähnlich wie ein Snowboard, aber halt für Wasser. So, und diese Wakeboards, die kann man halt entweder auf irgendwelche Anlagen oder hinter Boot irgendwie so fahren halt. Aber man kann sich halt auch mit so einem Drachen ziehen lassen. Und das ist natürlich schon wahnsinnig herausfordernd und total geil kann das sein halt, dass du sagen kannst, oh, ich habe jetzt hier was, das kann ich so gerade so kontrollieren, aber es ist doch, das fordert mich total und ich kann damit dazulernen und jetzt kommt diese Herausforderung und ich habe sie gemeistert und na gut, jetzt falle ich mal ins Wasser und dann machst du aber gleich wieder und weiter und das ist, wenn es an dieser Grenze ist, das ist total gut, wenn es aber den Punkt erreicht, wo du sagen kannst, ich verliere jetzt die Kontrolle, ich weiß nicht mehr, was passiert, ich kann es nicht mehr beherrschen, dieser Drache zieht viel zu stark, der reißt mich jetzt mit, irgendwie der Wind wird zu stark, ich werde jetzt hochgerissen und habe keine Kontrolle, dann kommt halt Angst und Panik. Also dann falle ich da quasi auf einer Seite auch aus dem Flow heraus. Bin ich aber genau mittig in diesem Flow drin, in dieser Strömung, dann empfinde ich das Ganze eigentlich als einen fortlaufenden Moment des Glücks. Also das ist so das Beste, die beste Annäherung an Glück für einen zumindest gewissen Zeitraum, den ich irgendwie empfinden kann. Insofern streben sehr viele Leute halt nach diesem Flow. Und es ist tatsächlich auch der Bereich, in dem wir am besten funktionieren, weil wir eben halt befreit sind von Langeweile, befreit sind von Angst und Panik, befreit sind von Stress durch Überforderung, durch Unterforderung. Wir haben genügend Motivation, wir erreichen einen stetigen Fortschritt. Also es ist quasi so die optimalste Einstellung einer Maschine, könnte man sagen, das Nominelle quasi, wie es nur sein kann. Dazu müssen aber sehr viele Faktoren halt zusammenfallen. Und ich kann diesen Flow-Zustand nie zu lange aufrechterhalten. Das liegt daran, dass halt die Umweltbedingungen immer passen müssen. Also die Aufgabe darf zum Beispiel nicht irgendwann zu Ende sein, nach dem Motto, jetzt bist du fertig, es gibt nichts mehr zu tun. Aber du musst ja auch gleichzeitig mit deinen Energien in der Lage sein. Obwohl Flow halt was ist, wo du sehr energieoptimiert funktionierst, wirst du trotzdem ja irgendwann müde. Du musst irgendwann halt aufs Klo, du musst irgendwann mal was trinken. Du musst quasi diese Aufgabe zumindest für einen gewissen Zeitraum verlassen. Also kannst du nicht beliebig weitermachen. Du hast vielleicht auch nicht genügend lange Zeit, weil irgendwelche sonstigen Termine, Verpflichtungen kommen oder sowas. Selbst wenn du dir eine Woche Urlaub nimmst oder sowas und immer wieder diesen Flow-Zustand erreichst, also quasi in so einem rezidivierenden Flow-Zustand quasi dich bewegst, könnte man auch sagen, der immer wieder reinkommst und jetzt irgendwie ein großes Projekt dort in deinem Landhaus irgendwie machst, wo du ein großes Gemälde hast, was dich total fordert, aber wo du immer weiterkommst, wo du total glücklich und zufrieden bist und so weiter und dazwischen kurz schläfst und isst und so weiter, aber dann gleich da weitermachst, dann hast du so ein Projekt, dann machst du das, aber irgendwann ist diese Zeit vielleicht zu Ende oder das Bild ist fertig oder so. Das heißt, deine inneren und äußeren Rahmenbedingungen werden nicht auf Dauer quasi diesen Zustand bieten, mit dem du dabei dich in diesem Flow weiter bewegen kannst oder da immer wieder leicht drauf zurückkehren kannst. Trotzdem geht es für eine gewisse Zeit und es kann auch immer wieder mal klappen. Das ganze Konzept wird halt oft dazu verwendet, dass man sagt, wie kommt man in diesen Flow rein, um halt möglichst optimiert zu funktionieren. Was ich schon mal einen kacke Ansatz finde, weil dieses wir funktionieren optimiert, ist immer so sehr fragwürdig quasi. Es ist allein schon schön, da drin zu funktionieren und halt auch kreativ, also selbstwirksam quasi auch Sachen machen zu können. Es erfordert aber halt auch, dass man auch gewisse Freiheiten hat. Also auch das ist quasi ein, du hast gewisse Rahmenbedingungen, aber du hast auch gewisse Freiheiten. Also ein Flow, der nur produktiv irgendwas abarbeitet oder sowas, ist schwierig, würde ich mal mindestens sagen. Eher ist es auch so, du musst gewisse Gestaltungsmöglichkeiten ausleben können. Das muss nicht zwingend als Künstler sein. Du kannst vielleicht auch irgendwelche komplizierten Excel-Sheets bauen für irgendwelche Berechnungen, aber du musst gewisse Freiheiten drin auch ausleben können. Indem du irgendwas umsetzt von dir, irgendwas ausarbeitest. Und das hängt ein bisschen auch mit was anderem zusammen. Also du bist dann halt am kreativsten und produktivsten, wenn dein sogenanntes Default-Mode-Network aktiv ist. Also dein, könnte sagen, Grundzustands-neuronalen Netzwerk, irgendwie, was du im Kopf halt hast. Das ist besonders dann produktiv und aktiv und kann besonders toll auch Aufgaben lösen, wenn du keine dedizierte Aufgabe quasi konkret verfolgst. Also du nicht sagst, ich muss jetzt unbedingt das da machen. Also so eine extrinsische Sache. Ich muss ist immer was von außen als Forderung oder Anforderung kommt. Die muss ich jetzt exakt so machen und muss das jetzt abarbeiten. Dann ist das Default-Mode-Network normalerweise nicht aktiv, sondern bist du auf diese Aufgabe konzentriert, bringst du auch Leistung drauf und so weiter. Aber dieser kreative Teil von dir, der auch wahnsinnig viel kann, der ist weitgehend inaktiv. Der wird das dann aktiv, wenn du gewisse Freiheiten hast und sagst, ich lasse meine Gedanken mal so schweben und lasse es mal so laufen. So was eher so Meditatives. Und das kommt aber auch bei dieser Flow-Thematik wieder so ein bisschen rein, auch wenn sie da nicht in den meisten Definitionen nicht so genau drinsteht, dass man sagt, aus diesem Default-Mode quasi, also ich habe keinen Stress, ich habe keine zwingende Aufgabe, aber ich habe einen gewissen Anreiz, ich könnte etwas machen, also eine Anforderung im Sinne eines einer Möglichkeit, die sich auftut. Ja, also das heißt, ich verfolge eher Möglichkeiten als muss. Ich habe eher ein kann oder will. Ich will da was komplettieren, weil ich will diese Chance ergreifen. Ich will diese Karotte, die da hängt, halt greifen und ich kann sie auch greifen und dann ist da vorne erscheint eine nächste Karotte, die ich ergreifen kann und die nächste Karotte. Und das ist jedes Mal schon ein bisschen anstrengend, aber ich kann es immer wieder schaffen. Immer wenn ich denke, es geht nicht weiter, finde ich dann doch wieder irgendwo was Neues und gerade dadurch, dass ich mit diesem Default-Mode-Network auch aktiv bleibe quasi, trotz aller Lösungen, finde ich immer wieder neue kreative Möglichkeiten und Sachen, an die ich vorher überhaupt nicht gedacht habe. Also es ergeben sich komplett neue Zusammenhänge und so weiter. Auch für mich halt neue Erkenntnisse und neues Verständnis. ein guter Intelligenztest, also wenig ab und zu mal progressiver Matrizentest nach Raven. Du bist am produktivsten, wenn du dich da drin bewegst, wenn es zwischen Über- und Unterforderung dich quasi hält. Also du dich von dem Test weder über- noch unterfordert hältst und gleichzeitig auch dieses Default-Mode-Network aktiv bleibt und du sagst, ah, ich versuche eigentlich nur diese Sachen und mir so aus der Entspannung meditativ heraus versuche ich die neuen Kombinationen zu finden und naja gut, ganz kommst du nicht immer mit aus, du musst dann doch schon mal konkreter über was nachdenken, aber wenn es gut zusammenspielt, das ist eigentlich am idealsten. Die Thematik des Flows findet sich nun an verschiedenen Stellen eben immer wieder. Also es gibt gewisse Meditationsformen, die was Ähnliches versuchen zu erreichen. Es gibt aber auch Beschreibungen aus anderen Kontexten, und zwar eine sehr ähnliche Sache ist der sogenannte Hyperfokus, der bekannt ist aus dem ADHS-Bereich vor allem. Oder Hyperfokus auf Deutsch. Hyperfokus meint im Prinzip auch, man ist mit einer bestimmten Aufgabe, ist sehr konzentriert dabei, und das ist das Erstaunliche, ja. Also Menschen mit ADHS, und da stellt man ja immer, die können sich nicht konzentrieren, die können nicht still sitzen, die können nicht ordentlich zuhören, die schweifen von Gedanken immer ab und so weiter, sind immer unruhig und so. Oder sagen kannst, nein! Das passiert zwar in vielen Fällen, wenn Sachen nicht relevant für sie sind und sie sich eben nicht in diesem mittigen Flow-Bereich befinden. Das heißt, sie entweder über- oder unterfordert sind. Oft sind sie halt in Situationen auch einfach unterfordert, weil sie halt schneller, kreativer, weiter denken in einigen Bereichen. Ja, und dann fallen sie da halt ganz schnell raus quasi. Dann fallen sie aus der Konzentration und suchen sich andere Sachen. Aber wenn sie im Flow sind, dann funktionieren sie dafür umso besser. Das heißt, einfach dieser Unterschied zwischen nicht funktionieren und funktionieren ist einfach viel größer bei ADHS. Das ist halt viel relevanter, sie sind da viel sensitiver für diese Motivations-, Überforderungs-, Unterforderungssachen, sind viel sensitiver für Relevanz und so weiter. Wenn sie aber was haben, was relevant und motivierend ist für sie, dann sind sie viel leistungsfähiger und erleben viel stärker auch dieses Flow, Konzept oder eben das, was man halt Hyperfokus nennt. Also das kann man so ein bisschen äquivalent sehen. Es sind sehr ähnliche Thematiken. Es gibt vielleicht feingranular gewisse Unterschiede, die man da finden könnte in den Definitionen, aber es sind ja alles nur erfundene Begriffe und erfundene Modelle. Das Erleben ist auf jeden Fall so, dass man sagt, man ist sehr konzentriert bei etwas. Man kann relativ lange Zeit, also solange man sich in diesem schmalen Grat befindet, relativ lange Zeit konzentriert mit hoher Energie sehr effizient an etwas arbeiten und zwar so effizient, dass man von der Leistung deutlich höher ist als viele andere Leute, gleichzeitig auch kreativer ist, es sind gerade kreative Tätigkeiten, die sich da oft niederschlagen und gleichzeitig alles, was außen herum vergisst, bedeutet, jemand im Hyperfokus vergisst, wie viel Uhr es ist, vergisst das Fortschreiten der Zeit. Das ist genauso im Flow-Modell. Es ist im Prinzip eine Art zeitloses Empfinden. Ich kann zwischen 5 Minuten und 2 Stunden oft nicht mehr so genau unterscheiden. Also ich kann mir das irgendwo wieder herleiten, wenn ich aus dem Flow so ein bisschen rausgehe, merke, okay, es ist dunkel geworden. Kann auch merken, okay, oh, ich muss irgendwie dringend aufs Klo, aber ich war doch eigentlich gerade erst, oh, ist wohl doch schon eine Weile her. Man kann sagen, ich habe total Durst, offensichtlich schon seit einer ganzen Weile. Ich habe vergessen zu trinken. Oh Gott, was ist denn los? Und irgendwie Hunger habe ich, glaube ich, auch. Und ich habe den ganzen Tag ja noch nichts gegessen. Und das ist ja schon Abend. Und ich habe mich hier morgens hier hingesetzt. Oder die auf einmal um 2 Uhr morgens oder um 4 Uhr morgens merken, es wird draußen wieder hell. Und gesagt haben, scheiße, sind die ganze Nacht wach geblieben an irgendwas. Weil sie irgendwie abends sich noch an was hingesetzt haben und irgendwie hat das dann geklappt und sie sind weitergekommen und sie haben Fortschritt erzielt. Das war herausfordernd und spannend und sie haben da weitergemacht und sind konzentriert an was geblieben. Vielleicht hat sie es auch genervt, aber sie wollten es unbedingt irgendwie hinkriegen und haben auch das Gefühl gehabt, sie sind da irgendwie noch wirksam, waren komplett fokussiert da drauf, haben die Zeit drumherum vergessen. Auf einmal wird es draußen hell und sie merken, sie haben die ganze Nacht eigentlich nicht geschlafen und haben jetzt auch keine Zeit mehr zu schlafen oder fangen dann panisch an, irgendwie sich auszurechnen, wie viele Stunden Schlaf sie vielleicht noch hinkriegen. Wenn sie jetzt sofort einschlafen und dann den Wecker ein bisschen später stellen, wie viele Stunden sie noch hinkriegen, ob dann 3 Stunden vielleicht noch sich ausgehen und ob ihnen das vielleicht für den Tag reicht oder so. Ja, lauter so Sachen kommen dabei heraus. Also, das ist bekannt aus dem ADHS-Bereich. Gilt bei uns in der Gesellschaft natürlich auch als schlecht angepasst quasi, weil da ganz andere Schemata funktionieren. Ist aber eigentlich sehr stark an der Person orientiert. Also das heißt, die Person agiert so, wie sie es für sich selber am optimalsten eigentlich braucht. Das heißt, aus dem Moment heraus, wenn etwas gut, spannend ist, gut funktioniert, sie einen Fortschritt haben und so weiter, dann empfinden sie da nicht so die äußeren Zwänge und so weiter und können da viel ausblenden. Das ist halt eine besondere Fähigkeit auch, dass sie dann halt eben eine besondere Konzentration aufbauen und da sehr aktiv sind, dann aber halt möglicherweise nicht mehr in das Raster unserer Gesellschaft halt reinpassen, wo man sagt, nein, du solltest halt spätestens abends um 11 ins Bett gehen, damit du morgens dann rechtzeitig aufstehen kannst, um dann im Büro zu sein, weil da muss man schon früh morgens sein und das ist auch jeden Tag so und da gibt's keine Ahnung. Natürlich haben wir inzwischen sowas wie Gleitzeit, was das vielleicht noch so ein bisschen auffängt, aber auch das, es gibt ganz viele Raster und ganz viele Sachen irgendwie, die richten sich eben nicht so sehr nach den Einzelbedürfnissen. Da kann nicht jemand sagen, ach, ich hatte totalen Flow letzte Nacht und so weiter, ich komme heute nicht. Dafür habe ich irgendwie viele Sachen für die Arbeit schon erledigt letzte Nacht oder sowas, obwohl ich da eigentlich gar nicht sollte und keine Arbeitszeit hatte, aber da war es gerade so geil und da wollte ich gerade was machen oder so. Ja, das ist schwierig. Insofern sind das eigentlich sehr ursprüngliche Mechanismen. Also wenn du halt vielleicht früher auf der Jagd warst irgendwo, dann hast du alles andere rum ausgeblendet. Dann war das Spannende, du hattest eine Chance quasi einen Fortschritt zu erreichen, da etwas zu bewerkstelligen und bist, ob du dann aufs Klo musstest, ob du was trinken musstest, ob du schon den ganzen Tag nichts gegessen hast und so weiter, das war nachrangig, weil das Primärziel war quasi vor dir und du hast das weiterverfolgt und hast da sehr gut funktioniert. Und das Gegenteil davon ist halt, dass du halt ein standardisiertes Leben halt führst, nach gewissen Raster, nach extrinsischen, also externen Vorgaben und Rahmenbedingungen und so weiter und darin irgendwie funktionieren sollst. Und darin ist eigentlich sowas wie ein Flow-Erlebnis viel schwieriger möglich. Ja, vielleicht ist es auch so, du hast einen Bürojob und heißt, gehen Sie doch mal in den Flow rein. Du sagen kann, Spoiler, so einfach geht's nicht. Aber sagen wir mal, du schaffst es, du bist im Flow, da arbeitest wirklich intensiv irgendwas und dann sagt jemand, Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Ich hatte mal eine Frage und zwar, du hast da irgendwie vor 3 Wochen hast du dieses Formular hier eingereicht und da habe ich ein paar drei Sachen so, bumm, Flow. Wie so eine Seifenblase, die zerplatzt. Es gibt viele schöne Sachen aus dem IT-Bereich auch, wo ich dann ganz große, komplexe Dinge aufbauen. Also da wirklich in diesem Tunnelblick quasi da eine komplexe Welt, die sonst gar keiner verstehen kann, weil sie so irre schwierig ist und so weiter, aufbaut und Lösungen arbeiten und man hat die noch gar nicht irgendwie zur Verfügung geplatzt und dann auf einmal zerplatzt diese Seifenblase, weil jemand von außen kommt und sagt, Entschuldigung, bloß mal kurz. Und man sagen kann, jo, jetzt ist vorbei, jetzt ist, kannst du vergessen. Und so ein ähnliches Problem haben eben halt auch Leute, die halt irgendwo im Flow sind oder im Hyperfokus sind, bei ADHS, sagen wir, wenn sie ihren Haushalt aufräumen. Und die sind da gerade total im Flow und haben total das Erleben. Und jetzt gibt es aber irgendeine Störung quasi, die sie da rausreißt und dann ist möglicherweise vorbei und sie kommen da auch nicht wieder rein zurück. Denn es wird immer so als magische Superkraft beschrieben beim Hyperfokus, wo man sagen kann, ja, mach doch einfach mal Hyperfokus, dann kannst du alles hinkriegen. Und sagen kann, ja, so funktioniert das aber nicht. Gäbe es eine aktive, kognitive, rationale Möglichkeit, den Hyperfokus zu steuern, wäre es ja total easy. Den gibt es aber so nicht. Weil das was ist, was sehr stark emotional getrieben ist. Es kommt aus dieser emotionalen, unterbewussten Motivationsebene heraus. Was dich im Einzelnen motiviert, wo du dich genau zwischen Über- und Unterforderung bei dir bewegst und so weiter, ist was, was sehr individuell ist, und zwar nicht nur individuumsindividuell, sondern auch an der Tagesform hängt, an dem aktuellen Lernfortschritt hängt. Das heißt, was dich gestern motiviert hat, ist heute schon für dich langweilig. Das, was morgen für dich irgendwie motivierend wäre, ist heute eine Überforderung. Ja, also das verändert sich mit der Zeit und du musst die Aufgabe daran halt immer anpassen. Kannst du sie selber gut gestalten? Das heißt, hast du großen Einfluss darauf, wie Sachen passieren? Bist du da kreativ, selbstwirksam, selbststeuernd? Also du kriegst nicht exakt vorgegeben, erst musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen, dann musst du das machen. Du musst es genau so machen und nicht anders und so weiter. Also wenn du das vorgegeben kriegst, hast du keine Chance, diese Aufgabe immer interessant für dich zu halten. Dann fällst du früher oder später oben oder unten quasi aus diesem Flow raus. Wenn du es aber selber gestalten kannst, dann kannst du sagen, ach, guck mal, das ist jetzt spannend. Und jetzt bin ich da weitergekommen. Jetzt muss ich aber quasi noch diesen Kniff machen. Jetzt mache ich es mir noch selber ein bisschen komplizierter, weil dann bleibt es spannend. Aber ich kann das und das noch erreichen und dadurch das und das erreichen. jemand anders guckt drauf und sagt, das machst du aber zu kompliziert, du könntest es viel einfacher gestalten. Und sagt, lass mich, ich bin gerade in dem Flow drin. Wir kommen am Ende bei einer Lösung raus. Ja, sie ist vielleicht ein bisschen komplizierter, kann dafür aber auch mehr. Aber so finde ich es spannend und so kann ich mich motivieren und so komme ich richtig gut voran gerade. Das ist aber selten irgendwo im Kontext großer Sachen so verstanden und die Rahmenbedingungen werden insofern nicht unbedingt geschaffen. Um einen Flow zu ermöglichen, das heißt, um überhaupt die Chance dazu zu haben, musst du aber selber was gut gestalten können, weil du es eigentlich nur selber steuern kannst. Das heißt, du musst gesagt kriegen, wo will ich hin? Also strategisch sinnvolle Ziele. Also was ist das Ziel, was ich erreichen will? Krieg aber nicht unbedingt gesagt, wie ich es erreiche. Das gestalte ich selber. Das heißt, gewisse Rahmenbedingungen, dass man sagt, okay, ja, du hast halt nur 4 Tage dafür Zeit. Also die nächsten 4 Tage kannst du dich damit beschäftigen, aber dann vielleicht nicht mehr oder so. Ist halt notwendig. Das ist so der Puffer, die Andockstelle quasi, die da halt irgendwie notwendig ist. Oder auch Sachen wie, also die Idee ist quasi am Ende Folgendes zu erreichen und ich erkläre dir auch, warum es wichtig ist. Dieses Warum ist ja immer ganz wichtig, um überhaupt eine optimierte Lösung finden zu können, um selber aktiv handlungsfähig zu sein. Ich brauche alle Informationen, die relevant sind. Also wenn man mir Informationen nicht gibt, habe ich quasi ein Problem, dann funktioniere ich deutlich schlechter. Renn immer so quasi gegen so eine Mauer an der Stelle an oder bin verwirrt, warum man überhaupt irgendwas macht, bin frustriert dadurch, falle aus dem Flow raus, es fällt mir alles viel schwerer, habe ich aber alle Informationen vor mir oder potenziell zur Verfügung, kann sie mir holen, so wie ich sie brauche quasi, dann habe ich halt viel mehr Handlungsfreiheit und viel mehr Möglichkeiten und kann agieren. Und in dem Moment bin ich im Flow oder im Hyperfokus oder sowas, wenn ich es gut hinkriege, wenn die ganzen Rahmenbedingungen stimmen und funktioniere sehr gut. Ich kann diesen Hyperfokus oder auch diesen Flow aber halt eigentlich kaum erzwingen. Ich kann ihn nur ermöglichen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Es muss ein Stück weit auch selber passieren und es kann halt auch sein, dass irgendeine Aufgabe nicht spannend genug ist, um aus sich selber heraus einen Hyperfokus zu erzeugen. Das heißt, ich muss irgendwie eine Facharbeit, eine Studienarbeit, eine, keine Ahnung was, irgendwie schreiben. Und habe jetzt aber noch 2 Monate Zeit. Und die Aufgabe und die Sachen in sich sind nicht spannend genug, um mich reinzuversetzen. Ich habe mich auch noch nicht eingelesen. Ich habe da keinen Einstieg gefunden, kein Rabbit Hole, wie man so schön sagt. Also ähnlich wie bei Alice im Wunderland, die ja dann irgendwann dieses Kaninchenloch findet und von da aus halt ins Wunderland kommt und dann wird es immer komplexer und mehr. Und sie erlebt da eins nach dem anderen. Wenn ich das nicht finde, diesen Einstieg quasi, dann ist es halt schwierig, da reinzukommen und es ist auch nicht so richtig dringend. Ja, und Dringlichkeit kann halt, gerade im Kontext mit ADHS, einer der einzigen Motivationszwecke auch sein. Also die Aussicht von wegen, ja, aber wenn man es jetzt nicht macht, dann wird es nachher stressig und dann kriegst du vielleicht eine schlechte Note, ist als Motivation nicht wirksam. Aussagen kann, ja, aber rational kann man das doch erklären, wo man sagen kann, rational, vergiss es, forget it. Rationale Aspekte bei Motivation ist, man hat die Motivation nicht verstanden. Da kannst du rational sonst noch was diskutieren irgendwie an der Stelle. Das ist für Neurotypische noch so einigermaßen ausreichend als extrinsische Motivation. Für Neurodivergente ist es praktisch gar nicht ausreichend. Ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Motivationsgeschichte, zu sagen, es gibt irgendwelche negativen Konsequenzen draus oder sonst was. Die müssen dann schon dringend sein. Also urgent. Es muss direkt anstehen, es muss bedrohlich werden. Für den Moment, und das ist genau das, bei ADHS funktionierst du oft aus dem Moment heraus oft halt gut. Du funktionierst nicht aus der, ja, langfristig könnte man doch hier und da und so. Du musst dir dann die Zeit nehmen, eigentlich vor Abgabetermin, musst du noch genügend Zeitressourcen einplanen und da nichts anderes Wichtiges reinlegen und sagen, nein, wenn es dringend genug wird, dann kann es sein, dass irgendwann die Motivation so ansteigt durch diese Dringlichkeit, dass du dann in diesen Bereich des Hyperfokus reinkommst. Das kannst du dir so vorstellen, wie so ein, bei Segelbooten gibt es so einen Effekt. Ein Segelboot fährt normal mit Segeln und Wind und so weiter in einer sogenannten Verdrängerfahrt. Das ist eine bestimmte Art, wie das Boot quasi sich durchs Wasser bewegt und wie diese Wellen und diese Strömung da funktionieren. Und du kannst es aber auch in einer sogenannten Gleitfahrt bewegen. In der Gleitfahrt hat das Boot einen geringeren Widerstand zum Wasser und ist schneller unterwegs. Aber diese Gleitfahrt bedarf erstmal einer höheren Geschwindigkeit. Das heißt, du musst es schaffen, von dieser Verdrängerfahrt durch Motivation, also in dem Moment durch mehr Wind oder durch mehr Kraft, die du irgendwie kurzfristig dazu das reinbringst, halt mal in diese Gleitfahrt reinzukommen. Und wenn du in dieser Gleitfahrt drin bist, dann bleibst du da auch leichter drin, weil dann auch weniger Widerstand da ist. Und das können halt vor allem kleinere Boote halt irgendwie hinkriegen und die können halt kurzfristig die Segel halt so ranziehen, dass du halt nochmal einen kleinen Schub mehr kriegst, in die Gleitfahrt reinkommst und dann halt schnell weitersegeln kannst. Solange der Wind nicht drastisch nachlässt, bleibst du in dieser Gleitfahrt drin. Und so ähnlich kannst du es dir vielleicht vorstellen mit dem Flow oder dem Hyperfokus, dass du sagen kannst, natürlich kann es sein, dass du unterhalb bist, du bist in dieser Verdrängerfahrt drin, die Motivation reicht noch nicht so ganz. Aber wenn es jetzt dringend genug wird, dann erreichst du vielleicht irgendwann diesen Kanal, diesen Bereich, in dem du in diesen Flow, in diesen Hyperfokus reinkommst und dann kannst du auch eher da drin bleiben. Dann ist es auch so etwas stabiler da drin. Und man spricht auch von metastabil. Du kannst da schon rausfallen, aber es ist nicht ganz so leicht, mehr da rauszufallen. Und dann bleibst du in diesem sehr aktiven, produktiven Bereich und kannst da einiges leisten. Und der typische Effekt ist ja bei ADHS, du verdrängst es, du vergisst es und dann kurz vorher fällt dir ein, Scheiße, ich muss es ja doch machen. Und dann kommt eben die Panik so ein bisschen dazu oder die Dringlichkeit, könnte man eher sagen. Dann kommst du vielleicht in diesen Hyperfokus rein und dann arbeitest du die gesamte Nacht durch und den halben nächsten Tag bis zum Abgabetermin. Am nächsten Tag, am Nachmittag hast du dann irgendwie die Arbeit fertig und hast sie so gut gemacht, als hättest du die letzten 2 Wochen vielleicht reingesteckt. Gut, zugegeben, das geht nicht in jeder Größenordnung. Also das heißt, du kannst eine 200-Seiten-Arbeit halt schlecht in einer Nacht schreiben. Es gibt da ein Limit, was du überhaupt erreichen kannst. Das heißt, sprengt es eine gewisse Größenordnung, erreichst du möglicherweise den dringend Motivationseffekt zu spät, um es dann noch ausreichend hinzukriegen bei großen Sachen. Und das ist dasselbe, keine Ahnung, wie mit Aufräumen im Haushalt oder sowas. Hast du ein großes Haus und herrscht zu viel Unordnung oder sowas, kannst du es innerhalb der Zeit vor einem bestimmten Besuch oder sowas ja gar nicht mehr hinkriegen. Dann geht das nicht. Du bräuchtest 5 Tage dafür. Aber du hast halt nur einen Tag, weil jetzt hast du gemerkt, es ist dringend. Insofern ist es nicht erreichbar. Insofern bist du dann vielleicht aber auch komplett unmotiviert oder sagen kannst, ich komme da eh nicht hin. Schau eh nicht, geht nicht, vergiss es. Vielleicht schaffst du aber auch unglaublich viel und erreichst dieses 80% von dem, was du wirklich erreichen musst unbedingt. Und diese restlichen 20%, der Longtail, wie man auch so schön sagt, irgendwie bleibt halt in Unordnung. Aber das ist dann nicht ganz so entscheidend, sondern das auffälligste 80% irgendwie, das hast du dann irgendwie hingekriegt oder so. Kann auch passieren. Wie gesagt, man kann es nicht erzwingen, die Rahmenbedingungen müssen passen und wenn du halt Pech hast, zum Beispiel, dass du in dem Moment, wo du eigentlich diese Dringlichkeit empfindest und diese Motivation empfindest, halt total übermüdet bist, keine Zeit hast oder andere drängende Probleme halt dastehen und sagen kann, ja scheiße, jetzt hast du halt, keine Ahnung, ich möchte gar nicht davon sprechen, den Wasserrohrbruch oder irgendwas anderes, du hast gemerkt, du hast noch eine zweite Arbeit, die du auch abgeben musst, die jetzt eigentlich zeitgleich oder kurz danach oder kurz davor fällig ist irgendwie, dann kannst du es halt nicht schaffen. Das heißt, es ist halt endlich von den Ressourcen, die du einsetzt. Du kannst auch nicht alles damit bewerkstelligen. Und es gibt auch ein großes Problem. Hyperfokus kann dich immer auch, also was dabei rauskommt, ist nicht zwingend immer das top-beste Ergebnis. Obwohl du sehr leistungsfähig bist, kann dich die Motivation halt auch in Bereiche treiben, die für dich oder für die übergeordnete Aufgabe, für den Rahmen oder die extrinsischen Ziele nicht hilfreich sind. Das heißt, das ist vielleicht was du sehr, sehr spannend findest und was du auch total gerne machst, was dich fordert, wo du einen gewissen Fortschritt erzielst, aber wo du gleichzeitig irgendwie halt dran scheiterst, irgendwie eine Aufgabe zu erreichen, die dir halt irgendwie gestellt worden ist. Oder darüber, über das Ziel hinauszuschießen. Also das ist ein bisschen wie Forrest Gump irgendwie im Footballstadion, ich weiß nicht, ob ihr das kennt irgendwie, der dann irgendwie super läuft quasi, bloß er läuft dann immer viel zu weit und aus dem Stadion heraus. So kann man sich das dann ungefähr vorstellen, was passieren könnte. Oder er läuft in die falsche Richtung vielleicht oder sowas. Aber er läuft und das ist total schnell und super und kommt überall durch. Und aber das ist die Gefahr dabei. Das heißt, bei irgendwelchen Extrem- oder Abenteuersportarten kann es auch sein, dass man halt zu große Risiken eingeht, zu weit geht, sich in Situationen manövriert, die man dann vielleicht nicht mehr beherrschen kann. Also dieses, ich mache eine Bergtour und habe mir vorgenommen, dass ich das in 3 Etappen sinnvoll planen kann. Das ist auch, das würde so passen. Habe jetzt aber am ersten Tag einen kompletten Flow, Hyperfokus. Habe auch genügend Energiereserve, fühle mich gut und beschließe jetzt einfach weiterzugehen. Das heißt, die 2. Etappe gleich dran zu hängen. Verkenne dabei völlig, dass die Zeit schon so fortgeschritten ist, weil ich kein richtiges Empfinden dafür hatte. Find's aber gerade aus dem Moment heraus gut. Noch sind auch 2-3 Stunden Tageslicht und so weiter. Aber in dem Moment, wo es dann dunkel wird und kritisch und kalt oder vielleicht der Wetterumschwung kommt oder sowas, bin ich dann mitten im offenen Gelände, weit ab von der nächsten Hütte, genau zwischen 2 Hütten vielleicht und so weiter, und habe mich in eine schlimme Situation manövriert, aus der ich dann plötzlich aufwache, also wo ich dann plötzlich aus dem Flow oder Hyperfokus rausfalle und dann in Panik gerate, weil ich sage, scheiße, wie bin ich denn jetzt, was ist denn jetzt passiert? Oh, wie konnte ich mich nur, wieso habe ich mich dazu hinreißen lassen? Im wirtschaftlichen Bereich, Glücksspielsucht, auch perfektes Beispiel dafür. Wo solche Sachen auch passieren können. Insgesamt sind Suchtthematiken auch hier sehr prominent zu nennen, quasi als mögliche Probleme, die auch aus so einem Glücksempfinden Flow heraus passieren kann. Und ich meine, im Kleinen kennen wir das vielleicht alle. Wer schon mal irgendwie gesagt hat, oh, er trinkt jetzt einen leckeren Cocktail und ach, so nach dem ersten, da fühlt man sich auch richtig gut und eigentlich ist das wunderbar und es ist das Glücksgefühl. Und jetzt will man das ja steigern, also immer dieses Weitermachen quasi. Und wie steigert man es? Indem man quasi das reproduziert, was beim letzten Mal offensichtlich geklappt hat, also wo ich den Cocktail getrunken habe. Nur habe ich ja schon einen Intus quasi, jetzt trinke ich den 2. oder vielleicht sogar den 3. und dann ist das aber keine Steigerung mehr, weil ich kann es nicht beliebig steigern, sondern dann bin ich betrunken und fühle mich schlecht, kriege das alles nicht mehr gebacken und habe genau das Gegenteil eigentlich erreicht davon, was ich wollte. Also auch da funktioniert es nicht beliebig quasi, diesen Flow aufrechtzuerhalten, auch wenn das ja immer die, also die Tendenz des Flows ist quasi, dass er sich selber erhalten will. Und so ähnlich wie ich es mit der Verdrängerfahrt und Gleitfahrt erklärt habe, du bleibst halt auch leichter im Flow, wenn du erstmal drin bist, wenn du nicht durch irgendwas gestört wirst von außen, klar. Und du willst ja auch drin bleiben, weil es ja dieses Glücksempfinden ist. Also so wie der geile Traum, in dem du halt die ganze Zeit halt noch drin bist und bloß nicht aufwachen willst, weil, ja, so kann es halt auch sein mit dem Flow. Aber du missverstehst dabei vielleicht, dass halt sich die äußeren Rahmenbedingungen dadurch halt auch ändern oder du dich halt in einen Bereich bewegst, der halt nicht mehr günstig ist. Und dieses externe rationale Abgleichen ist halt ein bisschen gestört dadurch, dass halt deine Motivations- und Emotionskonzepte halt so unglaublich gut funktionieren innerhalb dieses Flows. Das ist einerseits wichtig, um gut zu funktionieren. Also ich sage ja immer, du musst diesem unterbewusst emotionalen, motivierenden heraus arbeiten oder um überhaupt funktionieren zu können, muss diese Grundlage da sein von dort. Aber gleichzeitig ist es ja nichts, was irgendwie nochmal rational irgendwie Dinge abprüft und sagt, so, wie viel Geld haben wir jetzt wirklich noch? Was bedeutet das, dass ich dann nachher dann kein Taxi mehr zahlen kann, wenn ich jetzt noch was trinke oder ausgebe und außerdem ist es jetzt dann zu spät und der letzte Zug fährt jetzt dann irgendwie und das vergisst du vielleicht halt alles. Du vergisst auch, welche Zeit genau ist, weil es läuft ja alles gut und auf einmal wird es halt morgen und du warst die ganze Nacht unterwegs oder solche Sachen. Typischer Fall von wegen, du wolltest doch nur kurz in die Kneipe und ein Bier trinken irgendwie und auf einmal warst du die ganze Nacht weg und kommst stockbesoffen und pleite nach Hause oder so. Das heißt, ja, Flow ist an sich in vielen Aspekten schon sehr hilfreich, aber es ist auch nicht so dieses Allheilmittel, so von wegen Flow ist total toll und ist immer genau das, was du brauchst, zumal du es eben halt auch nicht erzwingen kannst. Also das ist nichts, wo du sagen kannst, jetzt etwas, was ich anders nicht hinkriege quasi, mache ich jetzt, indem ich erzwinge quasi in einen Flow zu gehen, sondern es muss eigentlich immer mit deinen inneren Emotionen und so weiter zusammenhängen. Und eine Gefahr ist halt auch zum Beispiel, dass du halt durch gewisse Substanzen oder auch durch jede Art von Suchtmittel quasi ist dazu geeignet, quasi diesen Flow ein bisschen erzwingen oder herbeiführen zu wollen. Was Vorteile haben kann, aber was eben halt auch genau diese Nachteile haben kann, zumal halt viele von diesen Dingen halt Nebeneffekte haben, die sich dann halt nach dem Flow oder insgesamt halt auswirken. Ja, ein Missverständnis vielleicht zu der ganzen Flow-Thematik ist noch, dass es oft komplett durcheinander gebracht wird mit dem Konzept irgendwie mit dem Strom mitschwimmen. Also ja, Flow heißt sowas wie Strom und so weiter, aber das ist eher dieses persönliche Empfinden, dass man halt immer diese Steigerung hat und immer wieder was Neues erreicht, aber gleichzeitig herausfordernd ist, also schwierig und so. Das ist das, was Flow wirklich ist. Aber manche missverstehen diesen Begriff und sagen halt, naja, das ist immer, wenn ich mit der Masse mitschwimme, wenn ich mich quasi so verhalte wie andere und so in der Mitte bin und so weiter. Das ist überhaupt nicht gemeint. Das ist nur das Wort halt vielleicht ähnlich, das man dafür verwenden kann. Ein anderes Problem ist auch, das wird auch häufig genannt, wobei ich das nur so mittel verstehe, warum dieses Missverständnis kommt. Na gut, also Leute wollen halt Flow erzwingen quasi. Also sie wollen quasi wissen, ja, und wie komme ich jetzt in den Flow? Wie kann ich das denn machen? Gib mir mal ein Patentrezept. Wie gibst du jemand ein Patentrezept, den du vielleicht gar nicht so genau kennst und dem du das erklären willst? Dann erklärst du es ihm so, dass du sagen kannst, wie war es denn für dich? Also du gehst von dir wieder aus, also das typische Problem. Ich gehe von meinen Bedürfnissen, von meinen Motivationsgründen aus, von meinen Fähigkeiten aus, was mich fasziniert, was mir hilft und so weiter. Und in der Beschreibung, ihr könnt mal gucken bei Wikipedia, ob es gerade noch so drin steht, ist dann gut beschrieben als, es wird auf die Tür beschrieben, aber nicht der Raum. So, das Problem ist aber, die Tür, die den einen quasi in den Flow-Raum geführt hat, dieselbe Tür oder die genauso aussieht für jemand anderen, kann ihn halt irgendwo ganz anders hinbringen. Das ist das Fatale. Es gibt jetzt nicht die eine Tür nach dem Motto, da machst du das, dann machst du das, dann hast du die Rahmenbedingungen, dann setzt du dich dahin, dann hast du Zeit und dann kommst du in den Flow rein. Wo man sagen kann, ja, das hat mit dem einen vielleicht geklappt. Das war vielleicht ein, der hat sich ein Landhaus gemietet, hat sich die richtigen Rahmenbedingungen, hat sich einen Tee gekocht, hat sich hingesetzt und hat angefangen zu schreiben und hat ein Buch geschrieben und war da in dem Flow drin. Ja, vielleicht hat es für den geklappt. Für jemand anders klappt das aber so vielleicht nicht. Vielleicht ist die Aufgabe eine andere. Ja, das ist ja nicht so, dass die Aufgaben hundertprozentig deckungsgleich sind, dass der exakt das Gleiche macht. Aber seine Voraussetzungen können andere gewesen sein. Also was motiviert ihn wirklich daran? Er hat andere Fähigkeiten. Und es hängt ja von den Fähigkeiten wiederum ab. Also diese Über- und Unterforderung muss ja Aufgabe und Fähigkeiten sinnvoll quasi miteinander korrelieren. Also eine höhere Fähigkeit setzt auch voraus, dass die Aufgabe komplizierter wird, also die Anforderungen komplizierter werden. Eine geringere Fähigkeit erfordert, dass die Anforderungen geringer sind. Und das ist halt was höchst Individuelles, sogar eben tagesformabhängig. Bin ich müde, bin ich nicht müde? Wie bin ich emotional ansonsten drauf? Bedrücken mich Dinge zum Beispiel? Kann das auch dahingehend halt blockierend sein? Also viele Künstler oder Schriftsteller kennen das ja, sie haben eine Blockade, wo sie sagen können, ja, die Motivation springt halt nicht an, sie kommen halt nicht von der Verdrängerfahrt in die Gleitfahrt halt rein, da reichen halt die Motivationsfaktoren nicht oder es gibt Sachen, die halt diese Motivation halt irgendwie wiederum verschlucken, wegnehmen, blockieren. Insofern kann ich eigentlich niemand anderes so trivial sagen, wie, durch welche Rahmenbedingungen komme ich in den Flow hinein und dann kommst du auch in den Flow rein. Funktioniert nicht. Das ist halt was sehr Individuelles. Man kann halt nur die abstrakten Konzepte erklären und gewisse grobe Anleitungen geben und halt beschreiben, quasi wie dann der Raum halt aussieht. Das heißt, wie sich es vielleicht dann halt anfühlt oder dass jemand halt dann sagt, naja, das kenne ich auch quasi. Und sagen kann, okay, wenn du es auch kennst, dann erforsche mal quasi, was hat dich da hingeführt damals? Was hat sich vielleicht aber auch inzwischen bei dir verändert quasi? Also was müsstest du anpassen quasi, damit du einen Flow wiederum eher ermöglichen kannst? Ja, und da sind halt oft gewisse Freiräume, also Freimachen von extrinsischen Zwängen, Möglichkeiten halt für dich selber eröffnen, Dinge schaffen, die dich halt irgendwie faszinieren, Herausforderungen und so weiter, aber die gleichzeitig, also die auch erlauben, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dich interessieren. Also es gibt ein gutes Konzept, das auch aus dem ADHS-Bereich kommt, wo man sagt, was entspannt dich? Und ein Menschen mit ADHS entspannt im Allgemeinen das, also sein Gehirn zu erlauben, das zu tun, was auch immer es gerade tun will. Und wenn das dasselbe machen will, was es die 3 Stunden vorher schon gemacht hat, nämlich durch irgendwelche TikTok-Videos zu scrollen, dann ist es vielleicht das, was ihn entspannt. Und da kann er eine Flow auch erreichen in diesen Bereichen. Es ist aber halt nicht unbedingt das, was er machen soll als extrinsische Sache. Aber die extrinsischen Sachen sind auch nicht das, was dich zwingend motivieren. Die Frage ist, wie kannst du für dieses extrinsische Ziel, was du erreichen sollst, also nach dem Motto, ich brauche den Flow dafür, so kannst du dafür einen Flow konstruieren. Kannst du es dir so spannend und angenehm machen, auch herausfordernd und belohnend quasi, dass du auch diese extrinsische Aufgabe mit dem Flow irgendwie vereinbar machst. Und dann hast du vielleicht die Chance, in den Flow reinzukommen. Aber du musst immer Dinge vereinbar machen, gestalten. Und da musst du auch ganz viel, vielleicht dir halt Gutes tun, geben quasi, um da reinzukommen. Gleichzeitig darfst du es dir aber nicht zu langweilig machen. Also nach dem Motto, wenn die Aufgabe zu klein und zu banal ist quasi, dann machst du sie halt nicht, dann motiviert sie nicht. Gibt's kein Patentrezept da drauf. Und um das noch vielleicht ein bisschen genauer bei dem Thema Hyperfokus, also der Begriff ist ja eher aus dem ADHS-Bereich bekannt, zu beschreiben. Also es gibt da genau genommen 2 verschiedene Formen, die man vielleicht unterscheiden könnte. Den könnte man auch einen eigenen Namen geben. Ich hatte es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es gibt wirklich den akuten Hyperfokus. Also das, wo du sagst, ich will nur noch schnell das fertig machen, hier dieses Video schneiden oder dieses Bild bearbeiten oder hier dieses Programm fertig schreiben oder sonst was. Und jemand sagt, ja, aber wann kommst du denn? Und er sagt, ja, in 5 Minuten. Und weil du wirklich denkst, ja, in 5 Minuten, da kann ich bestimmt noch, und dann kann ich das abschließen. Und dann vergisst du das aber komplett. Dann bist du komplett im Hyperfokus, realisierst doch gar nicht mehr, wie viel Zeit da irgendwie drauf geht. Und nach 3 Stunden kommt derjenige wieder und sagt, wo warst du denn? Was ist denn los? Was machst du denn hier die ganze Zeit? Sagen kann, du wolltest doch bloß noch kurz. Oder du hast gesagt, nur 1/2 Stunde. Und jetzt sitzt du da seit 4 Stunden und bist nicht mehr zu sehen und nicht zu hören und warst weg und so weiter. Und sagt, ach so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Dann ist es so ein akuter Hyperfokus im Prinzip. Der ist aber, wie gesagt, zeitlich irgendwo endlich. Das heißt, spätestens dann, wenn halt doch die Blase zu sehr drückt, du komplett in Unterzucker gelaufen bist oder restlos übermüdet und erschöpft bist und dann halt irgendwie um 4 Uhr morgens vielleicht halt dann doch irgendwie erschöpft einzupennen oder sowas, dann endet das auch irgendwie erstmal wieder. Aber es kann ja sein, dass die Aufgabe trotzdem potenziell noch da liegen bleibt. Also die noch da ist und die auch wieder aufgegriffen werden kann. Also du einen gewissen Fortschritt hast, der quasi auch soweit abgespeichert und erreicht ist, wo du nicht zu viel verlierst, wenn du jetzt da rausgerätst und dann auch wieder sinnvoll irgendwo aufsetzen kannst und wo du noch eine gewisse spontane Motivation auch entwickeln kannst, um dann halt wieder in diesen Flow reinzukommen später. Das heißt, am nächsten Tag, du kommst von der Arbeit zurück und denkst dir, geil, ich will da jetzt unbedingt weitermachen. Dich motiviert hinsetzt, dann kannst du zwar auch Pech haben, kannst sagen, jetzt gerade läuft nicht so, irgendwie finde ich die Motivation nicht, ich finde nicht in den Flow zurück, also ist irgendwie alles scheiße, gestern lief's gut und jetzt nicht, was ist los? Kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass du sagen kannst, ja, dann bist du wieder im Flow, also im ersten wieder in die Gleitfahrt hineingerutscht quasi mit dem Segelboot und dann geht's weiter. Und dann hast du dich nach der Arbeit da irgendwie hingesetzt, warst, sagen wir mal, um 7 Uhr daheim, hast noch gar nicht zu Abend gegessen und hast gesagt, ja, das mache ich dann später, da gehe ich dann mal kurz Abendessen und dann irgendwann erwischst du dich um 3 Uhr nachts, dass du da immer noch dran sitzt und irgendwie nicht davon lassen kannst. Also das ist ja so in sich dann so eine Motivationsschleife, die ja damit aufgebaut wird, dadurch, dass immer wieder Belohnungen kommen, immer wieder Herausforderungen kommen, immer wieder Belohnungen kommen, Herausforderungen kommen, hält sich das selber quasi am Laufen. Also man könnte das als eine fortlaufende Kettenreaktion beschreiben oder als einen Brand oder als was anderes. Also es ist ein Prozess, der sich selber quasi wieder die nötige Anschubenergie nachliefert, um sich selber am Laufen zu halten und dadurch aber halt auch quasi erzwingt, dass es immer weiterläuft. Typisches Suchtthema, ja. Und dann hast du trotzdem wieder diese Motivation und hast um 3 Uhr nachts realisiert, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt muss ich da raus. Dann gehst du ins Bett, schläfst vielleicht erstmal länger aus, weil Wochenende ist oder sowas, aber willst dann wieder da rein quasi, weil du da wieder drauf aufsitzen kannst. Und es ist ja immer wieder das Versprechen von Glück, was da drin ist. Also solange diese Aufgabe nicht erschöpft ist, also solange diese auch Dopaminquelle nicht komplett ausgequetscht ist, kannst du die ja immer wieder anzapfen und kannst da immerhin wieder zurück. Das heißt, du kriegst immer wieder Phasen von Hyperfokus. Und dadurch ergibt sich so ein längeres Stück quasi, wo du nicht konstant nur im Hyperfokus bist, aber wo du immer wieder in denselben Hyperfokus rutscht und das immer wieder bearbeitest, dieses Projekt. Und da bräuchte es halt eigentlich einen längeren Namen. Das ist nicht der akute einzelne Hyperfokus, sondern das ist halt dann der, ja, ich nenne es am besten vielleicht eine Phase. Das wurde mir zumindest auch mal vorgeworfen. Da hast du dann immer so Phasen, wo du irgendwie Sachen so total intensiv machst und nach einer Weile ist es dann langweilig und machst sie gar nicht mehr. Überraschung, ja. Insofern nennen wir es eine Phase, also eine Hyperphase. Hyperphase. Why not? Es gibt ja, das ganze Leben besteht aus Phasen eigentlich. Also das Leben ist selber ja nur eine Phase quasi. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir haben diesen einzelnen Hyperfokus, diese Hyperfokus-Sessions, sag ich jetzt mal, oder Hyperfokus, ja, eine Hyperfokus-Session. Hypersession. Nennen wir sie Hypersession. Gefällt mir. Ich erfinde gerne neue Begriffe. Ich bin gerade gut drauf. Also du hast einzelne so Hypersessions, in denen du bist, und dann hast du diese Hyperphase quasi. Und diese Hyperphase lebt davon, dass halt so eine Aufgabe, die du immer wieder aufgreifen kannst, halt irgendwie da bleibt. Und die ist nicht komplett abgearbeitet. Arbeite ich mich zum Beispiel in einen bestimmten Themenkomplex irgendwie rein, dann kann es eine Hyperphase sein, wo ich sagen kann, ich kann immer wieder mal was Neues, es variiert vielleicht auch leicht quasi, mit was ich mich da beschäftige, aber es passt zu einem Gesamtkonstrukt und das bietet immer noch genügend Rahmen und Ansatzpunkte, genügend Wege, wo ich weitergehen kann. Und irgendwann komme ich aber zu dem Punkt, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt die ganzen Wege irgendwie abgegrast und jeden neuen Weg, den ich scheinbar gehe, der führt mich nur wieder in Bereiche, die ich offensichtlich schon kenne. Und es gibt jetzt da nichts Neues und es erschöpft sich und es fängt an, mich zu langweilen und es unterfordert mich und ich kriege nicht mehr genügend Belohnung und Dopamin und dann fällt es halt so langsam runter und wie so bei dieser Gleitfahrt, es wird halt langsam langsamer und wenn es aber unter einen kritischen Punkt runterrutscht, dann wird es schlagartig langsamer und dann kommst du bestenfalls in diese Verdrängerfahrt zurück und dadurch, dass ja insgesamt schon die Motivation so ein bisschen gefehlt hat, fällst du dann halt so ganz raus und bleibst fast ganz stehen und findest es eigentlich blöd und langweilig und dann lässt du es liegen. Und das ist der Effekt, den ja auch nicht wenige Menschen kennen und der auch mit ADHS stark assoziiert ist. Du hast immer wieder so Projekte, also Hyperphasen, wo du dich halt intensiv mit irgendwas beschäftigst, auch alles dafür besorgst, anliest, machst, da rein vertiefst, irgendwann hast du das Gefühl, okay, das, was jetzt zu finden ist, habe ich abgegrast, das ist langweilig oder es überfordert mich jetzt in dem Moment, das kann auch passieren. Oh, es wird zu viel, ich habe jetzt so viel eingelesen, jetzt weiß ich erstmal, wie komplex das ist und wie schwierig das zu erreichen und jetzt ist mir echt zu viel, dann fällst du halt auf der anderen Seite raus, dann fällst du in der Überforderung quasi raus oder deine Lebensumstände ändern sich. Und dann kannst du, jetzt habe ich nicht mehr so viel Freiraum, jetzt habe ich mehr Stress in der Arbeit, das geht es nicht mehr oder ich habe andere interessante Sachen entdeckt, die vielleicht interessanter sind, aber ich muss mich jetzt entscheiden quasi, welcher Motivationsquelle jage ich eher hinterher und dann wählst du halt immer die beste. Das heißt, dann fällt was anderes halt runter. Also es gibt viele Möglichkeiten, wieso die Rahmenbedingungen sich ändern können und du nicht mehr immer in diese Hypersessions reingerätst und du dann halt auch diese Hyper- oder diese Hypersessions vielleicht kürzer werden oder nicht mehr so leicht zu erreichen werden und du dann halt auch dadurch diese Hyperphase halt nicht mehr aufrechterhalten kannst. Du weißt es aber vorher halt nicht. Also das heißt, es passiert halt einfach so. Das heißt, du schließt so ein Projekt auch nicht sinnvoll ab und sagst, jetzt habe ich ja noch so viel Motivation und die Restmotivation, die ich jetzt noch habe, das ist jetzt genau noch so eine Menge irgendwie und die kann ich jetzt genau noch sinnvoll benutzen, um das Ganze jetzt aufzuräumen, schön abzuheften, zu dokumentieren, fertigzustellen und dann kann ich das abschließen und sinnvoll und dann verkaufe ich diese ganzen Sachen, die ich vorher angeschafft hatte und dann ist alles wieder gut. Das ist bereinigt. Nein, das passiert selten. Also man kann auch das in Teil als Teil der Motivation sehen, aber dann, wenn dieses Verpacken und Aufräumen und so weiter eigentlich auch eine spannende Aufgabe ist oder dieses Dokumentieren und so weiter, dann bist du auch irgendwo enttäuscht am Ende und versuchst immer weiter zu dokumentieren und weiterzumachen und nein, es ist noch nicht abgeschlossen, das Projekt ist nicht abgeschlossen, ich will da weitermachen irgendwie und dann, dass das mal harmonisch irgendwie alles zusammenpasst, ist halt schwierig. Dadurch bleiben Sachen oft halbfertig liegen. Ja, passiert. Sind aber genau diese Effekte. Und was wir aber oft halt wollen, sind halt Sachen, die sich nach sehr logisch kognitiven Dingen, starren externen Vorgaben, Rastern und Mustern und so weiter bewegen. Und so funktionieren diese Sachen nicht. Das heißt, das ist was sehr Organisches, was aus uns selber heraus und vielen komplexen zusammenspielenden Faktoren halt als was entstehen kann, was dann richtig explosionsartig Energie freisetzt. Aber diese ganzen Rahmenbedingungen, Faktoren lassen sich eben nicht so kontrollieren oder werden von außen auch gar nicht ausreichend vorgegeben, sondern heißt, nee, das muss in dem Rahmen da funktionieren und nur so und so weiter, wo ich sagen kann, ja, das ist halt Gift für jeden Hyperfokus, dann halt keinen Hyperfokus, dann halt langweiliges Durcharbeiten mit dem, was man halt ansonsten mühsam an Motivation da irgendwie reinstopft und aufbringt und das, was man halt so Disziplin nennt und so. Da funktioniert es halt nicht so gut. Das, wie gesagt, Neurotypische haben da einen gewissen genetischen Vorteil, dass sie sowas dann doch eher noch hinkriegen und sowas halt dann kompensieren können oder da nicht diese Motivation so intrinsisch quasi auf dieselbe Weise bilden müssen, das aus anderen Quellen schöpfen und dann trotzdem funktionieren. Das heißt, sie funktionieren auch unter schlechten Rahmenbedingungen einigermaßen gut. Sie würden aber auch unter guten Rahmenbedingungen besser funktionieren. Das muss man auch mal anerkennen. Also es ist nicht so, dass sich die zwei Sachen konträr gegenüberstehen, aber die einen brauchen halt, also Neurodivergente brauchen gewisse Rahmenbedingungen wirklich sehr stark, um funktionieren zu können. Das ist ein großer Faktor. Bei Neurotypischen ist es ein mittelgroßer bis kleiner Faktor. Aber auch die täten sich leichter mit motivierenden Sachen, die sie halt irgendwie begeistern und so weiter. Und sie könnten auch vielleicht abgeschwächte Formen von einem Hyperfokus halt auch eher erreichen. Der ist nicht ganz so ausgeprägt, aber es wäre trotzdem von Vorteil für sie. Und insofern gibt es die schöne Sache, wo ich auch nochmal intensiver sicherlich drauf eingehen werde, den Canary Code. Es geht von Kanarienvögel-Konzepten aus und zwar die Idee ist, die Bergleute hatten früher Kanarienvögel mit in der Grube, also in den Stollen und so weiter. Und diese Kanarienvögel waren halt sehr sensibel, was so Gase und schlechte Atemluft angeht, also Giftstoffe oder mangelnden Sauerstoff und so weiter. Das heißt, solange es dem Kanarienvogel gut ging, war das ein Indiz dafür, dass die Bergleute keinen größeren Gefahren ausgesetzt waren. Ist der Kanarienvogel aber tot vom Stanger gefallen, hast du gewusst, okay, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der jetzt nicht zufällig gestorben gerade, sondern wir haben ein Problem. Das heißt, Kanarienvogel tot, raus hier, weil es besteht eine Gefahr. Das war quasi so eine Art lebender Sensor an der Stelle. Und der Kanarienvogel in dem Kontext, in vielen Arbeitskontexten, Arbeitsumfelden, Firmen und so weiter, ist dann halt oft der Neurodivergente, der einfach viel sensibler reagiert auf viele an sich, aber für alle problematischen Bedingungen und der halt früher vom Stangerl fällt, also mit Depression, mit Burnout, vielleicht auch mit Angststörungen und so weiter, der dann nicht mehr funktioniert. Das heißt, geht's dem schlecht, geht's allen anderen noch nicht ganz so schlecht, aber potenziell halt kurz drauf. Das heißt, machst du es für den Kanarienvogel gut, also für den Neurodivergenten, tust du eigentlich allen was Gutes? Es profitieren alle davon. Der Unterschied ist nur, der Neurodivergent ist wirklich dringend darauf angewiesen. Die Neurotypischen sind nicht unbedingt dringend darauf angewiesen, profitieren aber trotzdem positiv davon. Und das sind ja vor allem viel mehr. Den tust du aber allen was Gutes. Also du machst nicht nur was für die kleine Minderheit, wo du sagen kannst, oh, für die kleine Minderheit, da lohnt sich der Aufwand nicht, wo du sagen kannst, du tust das aber auch für die Masse. Und obwohl es für jeden Einzelnen nur ein mittelgroßen Effekt hat, ist es in der Masse halt ein viel größerer Gesamteffekt, den du erreichst, mit dem du deine Mitarbeiter motivierst, glücklich machst mit irgendwelchen Flow-Erlebnissen, die dadurch halt ihre Arbeit als positiv und bereichernd empfinden, anstatt als Belastung. Arbeitsmotivation ist ein anderes großes Thema, da gibt es spannende Sachen dazu, steige ich jetzt nicht zu tief ein, aber ja, insofern, Flow-Erlebnisse sind eigentlich für alle da. Die können mal stärker ausgeprägt sein und insofern auch stärker so benannt werden oder mal schwächer ausgeprägt sein, aber die finden sich in ganz vielen Umfällen dann immer wieder. Und das ist im Prinzip halt eine Aneinanderreihung von kontinuierlichen Steigerungen, die sich genau zwischen Über- und Unterforderung bewegen und über einen längeren Zeitraum fortgesetzt quasi so einen in sich metastabilen Bereich bilden. Also, wie gesagt, wie die Gleitfahrt oder die Kettenreaktion oder sowas des selbsterhaltenden, selbstmotivierend wieder aufbauenden Brandes, Kettenreaktion, Prozesses, whatever. Welches Bild euch am liebsten quasi an der Stelle ist. Ja, das soll's auch gewesen sein. Wie gesagt, die Episoden wären tendenziell ja immer länger, als ich mir das ursprünglich so gedacht habe. Ich hatte mir noch überlegt, ob ich über Regeln und Versprechen mal was erzähle. Das ist mir nämlich auch in vielen Kontexten wieder aufgefallen. Und da geht's dann auch drum, wie man, ja, wo auch Konflikte oder Missverständnisse irgendwie herkommen. Und wo wir unseren Kindern oft problematische Lügen erzählen. Aber da komme ich dann gleich drauf. Beziehungsweise in der nächsten Episode, die ich vielleicht jetzt gleich aufnehme, aber die ihr dann vielleicht erst in ein paar Wochen hört, je nachdem, wann ich sie veröffentliche und wann ihr euch die Zeit dafür nehmt, da weiterzuhören. In dem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Vielleicht seid ihr auch bei den nächsten Episoden hoffentlich wieder dabei. Würde mich freuen und gerne mal Rückmeldungen an mich, auch wenn es gerade noch total viel Verzögerungen gibt, mit meinen Reaktionen drauf. Wie gesagt, ich sammle das alles. Ich versuche das dann mal geballt irgendwie zu machen. Und das kann aber halt auch sein, dass das halt ja Wochen und Monate quasi braucht, bis das wieder zurückkommt. Für die akuten und konkreten Sachen und solange es nicht zu viele Dinge werden, antworte ich euch aber auch direkt für die relevanten Sachen, weil es ja auch im direkten Gespräch und Austausch immer eine Bereicherung ist. Wir hören uns oder wir sehen uns, je nachdem, demnächst hoffentlich wieder bei einer der nächsten Episoden von
Evomantis. Evomantis.